Daniel, Kapitel 7, und dort die Verse 13 und 14. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Ich wünsche Chile nun Gottes Segen für die Predigt, die den Titel trägt: Vom Kreuz zum Thron.
Ganz eine kleine Ergänzung bezüglich Wahlen. Die neuen Ämter sind ab dem 1. Juli, sind sie dann gültig. Also nicht gleich ab sofort, sondern ab dem 1. Juli. Das ist noch so Kleinigkeit. Ja, wie geht es dir, wie geht es euch mit der Sabbatschullektion? Es ist so richtig wie die dreifache Engelsbotschaft. Es ist eine wunderbare Botschaft, die uns eigentlich auch aufzeigt, wer wir sind und was auch unser Auftrag ist, als Gemeinde diese Botschaft zu verkündigen. Wir haben uns beschäftigt mit Begriffen wie Gott zu fürchten, ihn zu ehren. Wir haben uns beschäftigt mit dem Gericht, die Stunde des Gerichts ist gekommen. Wir haben über das Heiligtum gesprochen, also wir sind dran, immer wieder, dass wir über das Heiligtum sprechen. Das steht ja auch im Kontext von diesem Vers, dass so viel beinhaltet, dieser Heiligtumsdienst. Ich habe hier das eine Buch von Clifford Goldstein über 1844 leicht gemacht. Er umschreibt das hier ganz blendend in Bezug auf dieses Heiligtum. Stell dir das, auf Seite 104 könnt ihr das nachlesen, stell dir das Heiligtum in der Wüste vor. Der Brandopferaltar symbolisiert das Kreuz. Das Waschbecken bedeutet die Reinigung. Das Heilige, die erste Abteilung des Heiligtums, versinnbildlicht die Wiederherstellung und Vergebung. Dort standen der Leuchter, ein Symbol für den Heiligen Geist, der Schaubrotetisch, ein Sinnbild für Jesus, und der Räucheraltar als Zeichen für Christi Gerechtigkeit, die mit unseren Gebeten aufsteigt. Der zweite Abteilung war der Ort, wo das Gericht stattfand. Die Bundeslade enthielt die 10 Gebote, die Gottes Gesetz ausdrückten. Der goldene Deckel, der Gnadenstuhl, symbolisierte Gottes Gnade, mit denen er denen begegnete, die dieses Gesetz gebrochen haben. Über dem Gnadenstuhl standen 2 Engel, die herabschauten. Sie versinnbildlichten den himmlischen Heerscharen, die großes Interesse am Erlösungsplan zeigen. Das seht ihr alles, was hier vorne steht. Im Grunde genommen im Allerheiligste. Die Bundeslade. Ja? Ich möchte an dieser Stelle Peter ganz herzlich danken, der auch unter uns ist, der diese Bundeslade gebaut hat. Es ist im Maßstab 1:3. Also die richtige Bundeslade ist 3-mal größer. Ja? Aber einfach das bildlich auch zu sehen. Und dann schreibt er hier auch: Dort hatten die Juden also eine bildliche Darstellung des gesamten Erlösungsplans. Versöhnung, Vergebung, Rechtfertigung, Bekenntnis, Heiligung, Gericht, alles war dort zu sehen. Also hier haben wir einfach dieses Heiligtum. Wir haben über 1844 auch gesprochen. Und versteht ihr, ich habe einfach gemerkt, wenn wir das nicht verstehen, was da abläuft, und das habe ich jetzt schon mehrere Mal so gehört ein bisschen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht mit diesen 2300 Abend und Morgen und dann soll das Heiligtum gereinigt werden. Was heißt das? Wir werden nächsten Sabbat haben wir wieder Teilete, am Nachmittag haben wir Puzzle. Und ein Teil, ein Puzzleteil wird sein, eben auch die Vertiefung der Lektion. Und da möchte ich gerne auf dies eingehen, auf dieses 2300 Abend und Morgen. Oder was heißt jetzt das? Wie ist das zu verstehen? Als Vertiefung. Aber wenn wir das eben nicht verstehen und wenn wir das Ganze irgendwie dann nur auf das Kreuz reduzieren, ja, dann, ja, dann das, was machen eigentlich viele Christen, machen das so, dann gehen wir eigentlich am Wahren vorbei. Dann wird das Ganze verwässert. Es ist nicht das Gleiche, als wenn wir es wirklich verstehen können. Und wir wissen in Daniel 8, dass da eben das kleine Horn die Wahrheit über das Heiligtum zu Boden geschlagen hat. Die Wahrheit über das Gesetz. Und das ist das, was wir heute in vielen Christen auch sehen, dass sie genau, sie reduzieren alles auf das Kreuz. Das Kreuz genügt. Mein Vertrauen in Jesus Christus, er hat mich erlöst und alles ist gut. Aber wenn wir verstehen, was eben der ganze Erlösungsplan innehat, dann wird das unseren Glauben stärken. Unsere Liebe zu Jesus wird größer, wird mächtiger, wird kräftiger. Wir werden jubeln, wir werden fröhlich sein, glücklich sein, weil wir einfach sehen, was für ein wunderbarer Gott wir haben, der einen solch wunderbaren Erlösungsplan geschaffen hat. Heute gedenken wir dem, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Wir feiern heute Abendmahl. Und ihr werdet sehen, wenn ich diese Predigt gehalten habe, dass das Abendmahl eine noch viel tiefere Bedeutung bekommen wird für euch persönlich. Ihr habt schon gehört, Titel der Predigt, heute vom Kreuz zum Thron. Das Kreuz, das, was Jesus getan hat für uns, dass er für uns gestorben ist, der Thron, was eigentlich auch mit der Bundeslade symbolisiert wird, der Thron Gottes, welcher im Allerheiligsten stand. Der Erlösungsplan ist offensichtlich mit dem Kreuz nicht abgeschlossen. Und für mich ganz interessant ist, wenn ich eben den ganzen, ich habe euch vorhin aufgezeigt, das Heiligtum zeigt den ganzen Erlösungsplan auf. Wo war das Kreuz? Beim Tempel, beim Heiligtum. Draußen, im Vorhof, dort, wo der Brandopferaltar stand, aber nicht im Heiligtum drin. Jesus ist auf Golgatha gestorben, außerhalb der Stadt, nicht in der Stadt drinnen. Ja, man kann sich auch fragen, warum stehen die Engel hier symbolisch auf der Bundeslade, diese Cherubim? Warum sind diese Engel nicht beim Kreuz? Warum lenkt Gott die Aufmerksamkeit der Engel auf das, was im Allerheiligsten geschehen wird? Wenn die Engel, natürlich, ich möchte das nicht schmälern, was am Kreuz geschehen ist, natürlich haben auch Engel das, was dort am Kreuz geschehen ist, beobachtet und angeschaut. Versteht ihr, am Kreuz hat Gott seine Liebe zu uns offenbart. Denn außer Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist am Kreuz geschehen. Die Liebe Gottes ist am Kreuz offenbart worden. Hier im Allerheiligsten wird offenbart, dass Gott Recht hat, dass Gott gerecht ist. Und Gott lenkt unseren Fokus, unseren Blick ganz klar dahin, dass wir erkennen, da sind Engel da, die das beobachten, die das anschauen, was da geht. Da wird schlussendlich der Erlösungsplan abgeschlossen. Ich möchte mit euch ein paar Dinge hier anschauen heute Morgen. auch aus dem Buch Daniel. Und wenn wir das Buch Daniel aufschlagen und vor allem diese drei Visionen, die Daniel nacheinander gehabt hat, natürlich mit ein paar Jahren Abstand, aber in Kapitel 7, Kapitel 8 und Kapitel 9. Wir haben in der Textlesung vorhin gehört, dass da einer, der Menschensohn, zu dem kommt, der uralt war, und der gibt ihm Macht und Königreich. Dieser Menschensohn ist Jesus Christus. Jesus Christus, der als König dargestellt wird. In Daniel Kapitel 8, da geht es um die Reinigung des Heiligtums. Und wir wissen auch, so wird auch Jesus als der bessere Hohepriester dargestellt im Hebräerbrief, ja, der seinen Dienst für uns verrichtet. Ja, hier wird uns Jesus gezeigt als der Hohepriester, als der bessere Hohepriester. Und in Daniel 9, da wird uns Jesus als der Gesalbte bezeichnet. Der in der letzten Woche, in der Mitte der letzten Woche das Opfer abschaffen wird, weil er sich selber als wahres Opfer hingibt. Und so haben wir diese drei Bereiche, Christus als König, Christus als Hohepriester und Christus als Opfer. Und ihr merkt vielleicht, chronologisch ist es verkehrt. Chronologisch müsste es ja genau umgekehrt sein, so wie wir vielleicht das Buch lesen. Zuerst Kapitel 9 und dann 8 und dann 7. Nein, es ist so geschrieben. Und das hat damit zu tun auch, dass Daniel 7 im Zentrum steht des ganzen Buches Daniels. Die Hauptaussage, das, was Gott will, steht hier in diesem Kapitel. Gott möchte sein Reich wiederherstellen. Gott möchte einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen. Deswegen steht es hier im Zentrum. Im Zentrum vom Buch Daniel steht diese Botschaft, Jesus ist König, ihm wird das Königreich übergeben werden. Übrigens genau das gleiche Offenbarung Kapitel 12. Aber das ist für uns so wichtig, dass wir das eben erkennen. Aber hier werden noch ein paar andere Dinge gezeigt. Hier wird zum Beispiel auch aufgezeigt, es gibt ein paar Königreiche auf dieser Erde. Es wird uns aufgezeigt, ja, die Heiligen werden verfolgt und so weiter. Es wird nicht so eine einfache Zeit sein. Aber, jetzt steht doch hier auch, ganz klar und deutlich in Vers 18, Kapitel Daniel 7, Vers 18, gut eigentlich schon Vers 17, die großen Tiere sind vier Königreiche und so weiter, aber die Heiligen des Höchsten, die Gläubigen, du und ich, werden das Reich einnehmen, werden es für immer und ewig besitzen. Das ist diese Aussage, du wirst dieses Reich besitzen, wir werden in dieses Reich Gottes eingehen dürfen. Und das ist das Wesentliche. Aber es kommt auch noch etwas anderes vor. Hier kommt auch das Gericht vor. Hier ist die Rede von Büchern, die aufgetan werden. Und es ist auch die Rede davon, dass dieses kleine Horn zur Rechenschaft gezogen wird. Und ganz besonders auch für uns. Das heißt hier auch, dass dieses Horn gegen uns kämpfen wird, aber dann heißt es, Vers 22, bis der alt war an Tagen, kam und für die Heiligen des höchsten Gericht hielt. Und die Zeit kam, dass die Heiligen das Königreich einnahmen. Versteht ihr diesen kleinen Unterschied? Ich werde nicht jetzt gerichtet, sondern für uns. Es geht darum, dass wir zu unserem Recht kommen. Das ist diese frohe Botschaft vom Gericht. Es ist das Wichtigste, was hier zum Ausdruck kommt in Daniel 7, dass wir das erkennen. Das ist frohe Botschaft. Dass wir uns nicht bekümmern und Angst, dass wir Angst kriegen über das, was auf dieser Erde läuft, sondern dass wir vorausschauen, wissen dürfen, Jesus ist König, er möchte uns in sein Heiligtum führen, in sein Reich führen, Entschuldigung. Daniel 8 und 9 sind beides Kapitel, in denen es um das Heiligtum geht. Hier werden Heiligtumstiere verwendet. Hier werden auch gewisse Begriffe verwendet, die mit dem Heiligtum in Zusammenhang stehen. Und es war, ich glaube, vor 2-3 Wochen, da haben wir uns darüber Gedanken gemacht, über Daniel 8 und 9, vor allem im Zusammenhang mit der Zeitprophezeiung. Und ich habe einfach gemerkt, wenn Daniel 9 nicht in Erfüllung gegangen wäre, hätte Daniel 8 keinen Sinn gemacht. Wie will das Heiligtum gereinigt werden, wenn das wahre Opfer nicht schon geopfert ist? Das gehört zusammen. Ja. Und für mich persönlich, ich habe mich jetzt in letzter Zeit ziemlich viel mit dem Heiligtum auseinandergesetzt und da sind mir schon ein paar Dinge aufgegangen, die meinen Glauben unheimlich ermutigt haben. Und ein Aspekt ist eben auch das, was im Allerheiligsten geschieht. Das, was wir hier haben, das, was eigentlich bei den vielen Menschen verloren gegangen ist, das Wissen um das, was im Heiligtum schlussendlich alles geschieht. Das, was hier drin ist, das Gesetz, die Gebote, das, was hier abläuft, und da möchte ich euch wirklich auch heute etwas weitergeben in diesem Zusammenhang. Aber was ich erkenne, ich bin in letzter Zeit ziemlich auch damit konfrontiert worden, da haben wir ziemlich viele Fragen über das Gesetz und die Gebote und den Sabbat und so weiter gehabt, mit anderen Christen auch unter anderem. Und da merke ich einfach, die wollen nichts wissen vom Gericht, die wollen auch nichts wissen vom Gesetz, das ist aufgehoben und aufgelöst, das gibt es nicht mehr in diesem Sinne. Das ist Altes Testament, Alter Bund und so weiter. Und ich habe einfach feststellen müssen, ja, hier hat der Widersacher großen Erfolg gefeiert, die Menschen dahin zu bringen, dass sie das so jetzt glauben. Ja, wir haben oft viele unter uns, auch unter uns, wir haben oft auch ein negatives Bild vom Gesetz zum Teil, aber vor allem vom Gericht. Über das Gericht. Oh, wir werden gerichtet. Genüge ich? Werde ich bestehen in diesem Gericht? Bin ich bereit? Das sind so die Fragen, die ich schon bei etlichen von euch auch schon so ein bisschen mitbekommen habe. Aber wie gehe ich dann mit Johannes Kapitel 5, Vers 24 um, in dem es heißt, wer an Jesus Christus glaubt, der kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben durchgedrungen? So steht es einmal da. Gut, ich kann dann 2. Korinther hervornehmen, 2. Korinther Kapitel 5. 2. Korinther, Kapitel 5. Und da steht dann in Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder empfange, je nachdem wie er gehandelt hat im Leib, sei es gut oder böse. Da müssen wir doch vor den Richterstuhl. Wie ist jetzt das? Und da habe ich mir die Frage gestellt, welche Werke werden wohl vor Gericht kommen? Welche Werke werden in dem Gericht, welches jetzt stattfindet? Wir sagen ja, die Stunde des Gerichts ist gekommen. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. So steht es, Entschuldigung, muss ich richtig sagen. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Aber welche Werke werde ich schlussendlich, durch welche werde ich gerichtet? Sind es meine bösen Werke? Alles kommt vor Gericht, was böse und gut ist, oder? Aber was ist denn eigentlich? Was habt ihr in eurem Leben gemacht? Habt ihr nicht euer Leben Jesus Christus übergeben? Habt ihr eure Sünden nicht bekannt vor Jesus Christus? Wer aber seine Sünden bekennt, das heißt 1. Johannes 1, Vers 9. Ja? Was ist mit denen? Wenn jemand seine Sünden bekennt, so ist Gott treu und gerecht, dass er Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Macht er das erst in Zukunft irgendeinmal, wenn dieses Gericht stattfindet, das Gericht vor der Wiederkunft? Das, was im Allerheiligsten stattfindet? Nein. Das ist vergeben, oder nicht? Ja, um welche Werke geht es dann? Das ist ja eigentlich da auch, wo Jesus als unser Fürsprecher für uns eintritt. Ja, um welche Werke geht es dann im Allerheiligsten, wenn die Bücher aufgetan werden und wenn dein Leben da erscheint vor den Engeln, die das beobachten, die das betrachten? Gott braucht kein Gericht, oder? Gott weiß alles. Aber die Engel, die da sind, die Engel, die darüber stehen, die sehen das. Und die Bücher werden aufgetan und sie sehen dein Leben. Und was werden sie sehen von deinem Leben? Die bösen Taten, die Sünden, die ihr begangen habt, die sind vergeben. Die sind vergessen. Die hat Jesus ans Kreuz getragen. Die hat er getragen für dich. Versteht ihr, in Offenbarung Kapitel 14, Vers 7, da sagen wir klar und deutlich, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Es gibt ein paar Übertragungen wie neues Leben und so weiter, die sagen, ja, Gott hält jetzt Gericht. Aber wenn wir diesen Text, wir können das auf zweierlei Arten verstehen, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Einerseits, aha, jetzt richtet Gott. Gott ist der, der jetzt richtet und jetzt werden die Bücher aufgetan, der ist erlöst, oder? Jawohl, der ist angenommen und so weiter. Oder eben auch, dass sie sagen, die Stunde seines Gerichtes im Sinne von auf Gott bezogen. Gott ist der, der angeklagt worden ist. Gott ist vorgeworfen worden vom Widersacher. Du bist ungerecht. Du bist lieblos. Dir gebührt keine Anbetung. Ja? Das ist die Anklage. Und wenn wir das so anschauen, dann merken wir, bekommt es ein bisschen anderes Gesicht. Es geht in diesem Gericht, welches stattfindet, ja, das, was jetzt die Reinigung des Heiligtums auch betrifft, aus Daniel 8, Vers 14, am Ende der 2300 Abend und Morgen, von denen wir auch sagen, es ist 1844, ab da findet dieses Gericht statt. Aber in diesem Gericht geht es nicht um deine Erlösung. Und das muss uns ganz klar sein, primär. Es geht nicht darum, dass deine Sünden jetzt da eigentlich aufgedeckt werden und was für ein böser Mensch du bist und dass jetzt hier definitiv entschieden wird, ob du jetzt erlöst bist oder nicht. Durch deine Entscheidung für Jesus Christus und dadurch, dass du dein Leben in seinem, mit ihm in Verbindung auch auf ihn ausrichtest und Heiligung geschehen kannst und du immer mehr und mehr in sein Bild verwandelt bist, bist du doch ein Kind Gottes. Das steht ja auch in Epheser, Entschuldigung, 1. Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3. Und da steht ab Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn er offenbart wird, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Klar und deutlich. Wir dürfen die Gewissheit haben, Kinder Gottes zu sein. Und hier im Allerheiligsten, da geht es darum, dass Gott gerecht gesprochen wird, der Schöpfer. Jeder Mensch, der Ja zu Jesus Christus gesagt hat, der gesagt hat, Jesus, ich glaube dir, ich vertraue dir, du bist mein Erlöser, du bist für mich am Kreuz von Golgatha gestorben. Und ich freue mich, dich zu sehen, wenn du wiederkommst in Herrlichkeit. Dieser Mensch sagt, ja Herr, du bist gerecht. Dir gebührt Anbetung. Das ist die frohe Botschaft. Ja? Versteht ihr das? Ist genau das Gleiche mit Hiob. Ja, da ist ja diese Auseinandersetzung. Und irgendwo in dieser Auseinandersetzung zwischen Gott und Satan, Satan sagt, hey, also Gott sagt zu Satan, hey, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Und Satan sagt, der folgt dir nur nach, weil du ihn segnest. Nimm ihm alles weg und du wirst sehen, er wird dir den Rücken zukehren. Und wir wissen, was geschieht, hier auf Kapitel 19. Alles ist ihm weggenommen und er sagt, ich weiß, mein Erlöser lebt und ich werde ihn sehen. Ja? Also, und das kann Satan nicht verstehen, dass ein Mensch ist, der Gott so innig liebt, auch wenn ihm alles genommen worden ist, dass er trotzdem diesen Weg geht. Und an Gott festhält, weil Gott gerecht ist, weil er Liebe ist. Ja, das bedeutet im Grunde genommen auch das, was wir in der ersten Engelsbotschaft unter Gott fürchten verstehen. Dass wir als Menschen die Stellung einnehmen vor Gott, ja, die uns gebührt als Geschöpf. Er ist unser Schöpfer und wir ordnen uns Gott unter. Das ist das Fürchten. Und jetzt kommt noch etwas. Jetzt kommt auch noch Gott zu ehren. Wie ehren wir Gott? Ja, Paulus sagt, ob wir essen oder trinken oder was wir auch tun, tut es zur Ehre Gottes. Aber auf der anderen Seite, ja, in Johannes Kapitel 15 heißt es, dadurch wird Gott verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Dieses Verherrlichen ist das gleiche Wort, welches in der Offenbarung steht und dort mit Ehre übersetzt wird. Wir verherrlichen Gott durch die Frucht des Geistes. Dass diese Frucht des Geistes in uns wachsen kann, welche wir auch in der Galater 5, Vers 22 finden. Und die Frucht des Geistes ist identisch auch mit dem Gesetz, was da drin ist. Das Gesetz offenbart uns den Charakter Gottes, wie Gott ist und dass Gott Liebe ist. Und Gott möchte uns in dieses Bild verwandeln. Und wenn wir dann Werke tun, die Gott für uns vorbereitet hat schon, ja, wenn wir das tun, offenbaren wir der Welt und auch den Engeln, was möglich ist, wenn ein Mensch sich völlig unter die Führung Gottes stellt. Das ist frohe Botschaft. Und dann ist es so, werden diese Bücher aufgetan am großen Versöhnungstag, wenn es um die Reinigung geht, im Allerheiligsten. Das ist das, was jetzt läuft, ja, bis zur Wiederkunft. Und irgendwann wird dein Buch aufgetan. Und dann sagt Jesus, ja, er hat mich angenommen. Mein Kind. Wow, Pluspunkt für Gott. Und dann kommen alle deine Werke dahin, die du nicht getan hast, um erlöst zu werden, sondern weil du ein Kind Gottes bist und die durch Jesus Christus in dir auch vollbracht worden sind. Jedes einzelne Werk. Könnt ihr euch das vorstellen? Versteht ihr, Gott hat uns mit eingebaut in diesen wunderbaren Erlösungsplan. Das gehört zusammen. Und jetzt stehen wir da. Und jetzt gilt es einfach zu sagen, oh Herr, wenn das so ist, ja, und da für die Engel auch klar wird, was möglich wird, wenn du durch mich wirken kannst und ich mehr und mehr in dein Bild verwandelt werde, oh Herr, dann möchte ich doch möglichst viele gute Werke für dich tun, damit dieses Buch groß wird und dick wird, oder nicht? Also es wäre eigentlich die Motivation für uns, noch mehr sich Gott hinzugeben, ihm zu dienen, seinen Willen zu tun in meinem Alltag. Heute feiern wir gemeinsam Abendmahl. Und das Abendmahl ist für mich immer so ein spezieller Gottesdienst, in dem wir dieses Ja, welches wir für Gott gegeben haben, bestätigen, bestärken. Und so wünsche ich mir auch, dass dieses Abendmahl heute für euch ganz besonders wird, wenn ihr das eben auch seht. Die Stunde seines Gerichtes ist gekommen, dass wir das auch so verstehen können im Allerheiligsten. Ja, wenn die Bücher aufgetan werden und die Engel das betrachten, was diese guten Werke sind, die du getan hast in Jesus Christus. Wow, oder? Dann kann das so ein richtiger, so ein Motivationsspritze sein für bis zum nächsten Abendmahl. Ja? Und das wünsche ich mir so für euch. Ich hoffe, ich habe das verständlich aufgezeigt, was das bedeutet und dass wir vor diesem Gericht eben keine Angst zu haben brauchen. Es geht nicht um deine Erlösung, es geht darum, dass wir durch unser Leben, durch unsere Beziehung mit Jesus zeigen können, auf den himmlischen Welten, hey, diesen Gott liebe ich, der ist Nummer eins in meinem Leben, ihm möchte ich nachfolgen und seinen Willen möchte ich tun. Ich möchte euch wirklich ermutigen, alle, die am Abendmahl teilnehmen, dieses Ja so richtig zu bestärken, zu bekräftigen. Auch wenn ihr im stillen Gebet seid, auch während dem Abendmahl, während der Fußwaschung. Die Fußwaschung ist jetzt recht so ein Aspekt, so ein Dienst, da wo wir zeigen, Herr, dir möchte ich so dienen, wie du mir gedient hast. Ja? Dass ihr das wirklich kraftvoll machen könnt. Und ich möchte auch alle die, die sich noch nicht entschieden haben, diesen Weg zu gehen, die sich noch nicht entschieden haben, dies auch öffentlich in der Taufe kundzutun, dass sie wirklich auch Ja sagen und sagen, doch, einen solchen Gott möchte ich nachfolgen. So möchte ich auch sein. Ich möchte lernen zu lieben. Ich möchte lernen, richtig mit meinen Mitmenschen umzugehen. Ich möchte lernen, richtig mit diesem Gott zu leben, der uns unheimlich liebt. Amen.